ARD.
Ich habe richtig mein Herz pochen gehört, also richtig, das war, ich weiß nicht, ob man das als Adrenalin bezeichnen kann oder nicht, aber das war halt so zwischen, oh, was machst du da und mach es und ja, du hast ein tolles Leben dann.
Eine Frau packt bündelweise Bargeld in ihre schwarze Sporttasche. Das, was sie jetzt tut, wird ihr Leben für immer verändern. Sie will Geld stehlen. Sehr viel Geld.
Also es sollte schon ab 1 Million sein. Dass man mit dem Geld auch arbeiten kann und sich ein Leben aufbauen kann in Serbien. Und
ich sag's dir ehrlich, wenn das Geld nicht so schwer gewesen wäre, oder ich hätte noch mehr eingepackt.
Diese Frau ist keine typische Diebin. Sie ist kein Profi. Sie macht das hier zum allerersten Mal. Sie will das große Geld haben, um sich zum Beispiel teure Klamotten zu kaufen. Aber vor allem will sie eine Sache.
Also mein Traum wäre halt, eine kleine Familie zu haben. Klar, ich bin jetzt im Alter, wo ich sage, es wird schwierig, aber das wäre mein größter Traum, ja.
Und wenn sie es schafft, das Geld zu klauen, wird es hoffentlich alles wie im Märchen. Dann hat sie ihre eigene kleine Familie, denkt sie sich. Ich heiße Jost Schmidt und ich habe in den letzten Monaten versucht, diese Frau zu verstehen. Eine Frau, die von einem leichteren Leben träumt. Eine Frau, die dafür kriminell geworden und auch durch die Hölle gegangen ist. Ihre Geschichte erzähle ich in diesem Podcast. Es geht um einen Millionendiebstahl, um eine Liebe und um Verrat.
Ja, was soll ich darüber denken? Jeder normal denkende Mensch wird sagen, Scheiße.
Du wirst das selbst noch merken. Die Geschichte von dieser Frau klingt wirklich wie aus so einer Serie. Aber das, was ich dir jetzt gleich erzähle, das stammt aus der Realität. Um die Geschichte zu rekonstruieren, haben wir monatelang recherchiert, Akten durchgearbeitet und mit vielen Menschen gesprochen. Manche davon hörst du hier im Podcast. Und ich kann auch schon mal versprechen, in dieser Geschichte wird es einige Wendungen und Überraschungen geben, mit denen ich nicht gerechnet hätte.
Ich muss da immer an Lupin denken. Ich weiß nicht, ob Sie die Serie kennen, aber der wird da ja auch für seine trickreichen Diebstähle, sag ich mal, gefeiert.
Du musst dir das so vorstellen, in dem Raum sind Millionen. Das hätte jeder machen können.
Aus meiner Sicht hat es eher was von so einer Loverboy-Geschichte.
Sie hat diese 1,25 Millionen entwendet.
Ich sag's dir ehrlich, ich sehe mich nicht als eine Kriminelle.
Millionendieben. Ein Podcast der ARD. Jede Folge kannst du in der ARD Audiothek hören und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Folge 1. Die Tat.
Wenn du unbedingt mehr über eine Person wissen willst, die du eigentlich gar nicht kennst, also zum Beispiel dieser Typ, mit dem du jeden Donnerstag in der Vorlesung sitzt, oder dieses Girl, das immer auf dieselben Partys geht wie du. Wo würdest du dann suchen? Okay, krass, dass ihr Profil ist sogar öffentlich. Klar, auf Insta würdest du suchen. Und I know, kein Mensch hat die Tastentöne auf dem Handy wirklich an. Ich geb's zu, das haben wir für den Podcast extra gemacht. Ich scroll jetzt einmal komplett durchs Profil durch. Sehr viele Postings, fast alles sind Selfies. Also was man schon auf vielen Bildern sieht, sind ihre Tattoos. Da hat sie hier einige davon auf den Armen, Dekolleté, auf dem Bein. Kurze blonde Haare, die werden gefühlt auch immer kürzer. Ah, da sind sie wieder ein bisschen länger. Du hast es dir wahrscheinlich schon gedacht, ich stalke hier nicht gerade meinen Crush auf Insta, der sitzt zu Hause, sondern...
Hi, ich bin die Vanessa, bin 43 Jahre alt, komme aus Stuttgart.
Vanessa, der Name klingt so ein bisschen wie Vanessa, wird aber M-I-R-N-E-S-A geschrieben und eben schwäbisch ausgesprochen. Das ist ein bosnischer Name und bedeutet die Stille, die Friedliche oder die Ruhige. Naja, Lass ich mal so stehen. Ihr letztes Posting ist vom 30. September 2022.
Sie hat ein schwarzes Kleid an. Das ist, glaube ich, so, entweder ist es Leder oder so Fake-Lederzeug. Sie hat Stöckelschuhe unten an, schwarze. Und am linken Arm sieht man sehr schön die ganzen Tattoos, die sie da hat. Also wirklich von oben, von der Schulter bis runter auf die Hand. Auf der Hand ist noch eine Rose. Sie hat da auch wieder kurze Haare. Die sind da grau gefärbt.
Also wenn ich so durch das Profil von Vanessa scrolle, dann bekomme ich den Eindruck, das ist eine Frau, die gerne unterwegs ist.
Vanessa beim Sushi-Essen, Vanessa im Steakhouse, Vanessa irgendwo beim Feiern. Das sieht aus, als wäre sie da beim Friseur oder bei einer Freundin. Also wenn man so durch die Bilder hier geht auf Insta, ist schon krass die Vorstellung, dass diese Frau, die man da immer so happy und am Posieren sieht und Duckface, dass die 1,25 Millionen einfach geklaut hat.
Noch 9 Stunden bis zur Tat. Es ist 20 nach 6 morgens.
Die Story fängt an einem ganz normalen Freitagmorgen an, im Oktober 22, in einer Einzimmerwohnung mit Balkon im Stuttgarter Osten. Hier wohnt Vanessa. Sie müsste eigentlich jetzt schon bei der Arbeit sein. Sie macht sich fertig, packt ein paar Handtücher in ihre Sporttasche und nimmt ihr Handy mit. Dann zieht sie ihre dunkle Jacke an und fährt mit dem Smart los zur Arbeit.
Also ich fahre Richtung Carré runter, den Berg runter und dann fahre ich ja links rum Richtung Vasen. An Vasen fahre ich vorbei und dann gehe ich ja an dem Gaskessel im Großen. Wenn ich schnell fahre, 8 Minuten. Ich gebe halt immer gern Gas.
So gegen 6.40 Uhr kommt sie dann bei der Arbeit an. 40 Minuten zu spät. Mit Absicht. Es ist mild an diesem Morgen, um die 12, 13, 14 Grad. Es ist noch dunkel draußen und wird erst in knapp einer Stunde hell.
Noch knapp 8 Stunden bis zur Tat.
Vanessa arbeitet bei einer Geldtransportfirma im Osten von Stuttgart. Die Wagen von dieser Firma habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Das sind diese quietschgelben Vans, die überall in Deutschland rumfahren und Geld zu Banken und Supermärkten bringen. Ich habe mich da mal umgeschaut. Also diese Firma liegt in einem ziemlich trostlosen Industriegebiet. Der Gehweg ist teilweise dreckig, da fährt die Stadtbahn lang. Und wenn man an der Hauptstraße vor dem Gebäudekomplex steht, dann sieht man erstmal gar nicht, dass da eine Geldtransportfirma ist. Die ist so ein bisschen hinter einem anderen Gebäude versteckt. Gegenüber leuchten das Logo und die Spritpreisanzeige einer Tankstelle. Direkt daneben ist ein großer Sportplatz. Und dort parkt Vanessa an diesem Freitagmorgen den Smart. Dann läuft sie zur Firma. Eine Überwachungskamera filmt, wie sie vor dem Gebäude mit 2 Sicherheitsmitarbeitern spricht. Einer der Männer raucht und dieser Mann öffnet dann auch die Tür. Vanessa geht rein, muss durch eine Schleuse. Da legt sie in einer Garderobe ihre Sporttasche und ihren Mantel ab.
Ja, und eigentlich war ich ganz gelassen an dem Tag.
Während Vanessas Arbeitstag, also später als sonst anfängt, liege ich an diesem 14. Oktober krank im Bett zu Hause in Baden-Baden. Das sind knapp 80 Kilometer Luftlinie von der Geldtransportfirma.
Ich kann dir auch mal eine Sprachnachricht machen, wie ich klinge. 2 Oktaven tiefer.
Also zu diesem Zeitpunkt, da ahne ich noch nicht mal, wie sehr mich Vanessa in den nächsten Monaten noch beschäftigen wird. Normalerweise moderiere ich die meiste Zeit bei Das Ding. Das ist der junge Radiosender vom SWR. Und ich produziere zusammen mit meiner Kollegin Luisa den True Crime Podcast 5 Minuten vor dem Tod. Für den Podcast recherchieren wir immer wieder wahre Kriminalfälle. Da geht's oft um Tötungsdelikte. Ich sitze da also eines Tages bei uns in der Redaktion und stoße auf Vanessas Fall. Und mir wird ziemlich schnell klar, das ist eine besondere Geschichte. Ich meine, jeder Fall ist einzigartig, aber der hier ist nochmal ganz anders. Mir wird klar, da muss ein Podcast draus werden. Das erinnert mich alles so ein bisschen an diese Serie Haus des Geldes oder an diese Betrügerin Anna Sorokin, die die New Yorker High Society um sehr viel Geld gebracht hat. Aber wo fängt man da an? Ich versuche erstmal Vanessa zu finden, da irgendwie einen Kontakt zu bekommen. Das Ganze zieht sich ewig und ich bin schon auch ein ungeduldiger Mensch. Aber irgendwann klappt es dann. Sie gibt ihr Go für ein Interview Und dann erzählt sie mir ihre Geschichte. Vor allem von dem Tag, als sie zur Diebin wurde.
Ich war schon angespannt, aber ich war eigentlich echt entspannt. So jetzt nicht, dass ich jetzt sage, oh Gott. Und nee, ich habe mich selber gewundert. Also
Minessa arbeitet als Backoffice-Mitarbeiterin bei der Geldtransportfirma. Also sie zählt und verpackt Geld oder kümmert sich um Schecks, bestellt Geld für Bankautomaten und den Einzelhandel. Das macht sie auch an diesem Tag. Minessa ist dann mit ihren Aufgaben fertig. Sie geht zu ihrer Chefin und fragt, ob sie den anderen beim Einpacken der Bargeldkassetten helfen soll. Und die Chefin antwortet wohl sowas in die Richtung von: Wir haben eh wenig Leute, geh helfen. Minessa läuft dann in so eine Art Mini-Halle, die sieht auch so ein bisschen wie so eine Werkstatt aus. Hier wird mit Geldschein gearbeitet und deswegen nennen die Mitarbeitenden den Raum Note. Schritt 1 erledigt. Minessa hat jetzt Zugriff auf das Geld. Aber allein in dem Raum?
Nein, war ich nicht. Der Raum ist ja riesig. Also ich war ganz hinten an der Wand und die drei, wo vorne am Tresor arbeiten, wo die Schleusen sind, wo die ganzen LKWs reinkommen, die standen ja vorne, aber das war halt schon weit weg.
Minessa hätte normalerweise gleich Feierabend. Aber an diesem Freitag ist sie ja absichtlich zu spät zur Arbeit gekommen. Das heißt, sie muss jetzt auch länger arbeiten. Und damit weiter zu Schritt 2.
Und das war jetzt meine Chance, jetzt oder nie.
Minessa weiß, ihre Kollegen gehen meistens so um kurz vor 3 in die Pause.
Ich habe zu denen auch gesagt, geh doch in die Pause jetzt, weil ist jetzt gerade nichts. Und sagt, ja, okay.
Weil Minessa jetzt ja noch länger arbeiten muss, hat sie da ihre Ruhe in diesem Arbeitsraum Note. Sie stellt einen großen braunen Umzugskarton unter ihren Arbeitstisch. Normalerweise werden in diesen Pappkartons Rechnungen und anderer Papierkram im Archiv gelagert. Dann holt sie eine gelbe Plastikbox voll mit Bargeld. Und ab jetzt geht alles ganz schnell wie im Film.
Erst wo ich das mit dem Geld einpacken, also ich das Geld angefangen habe, in die Kartons einzupacken, da ging mir schon die Pumpe, ja.
Minessa packt 27 100-Euro-Bündel und 49 200er-Bündel in den Karton. In einem Bündel 100er sind 10.000 Euro. In einem 200er sind 20.000 Euro drin. Und wenn du jetzt mitgerechnet hast, dann weißt du, wie viel Geld Minessa da einpackt. 1.250.000 Euro. Das muss man sich mal vorstellen, ey. Wenn man all diese Bündel zusammen auf einen großen Turm schiebt, dann ist das ungefähr so hoch wie ein großer Gymnastikball. Und das alles sind einfach nur gelbe und grüne Geldbündel.
Ich wusste gar nicht, wie viel Geld ich genommen habe. Das wusste ich ja gar nicht. Ich habe einfach nur eingeladen. Die größten Scheine natürlich.
Ja, die Bündel mit den 5-Euro-Scheinen, die lässt Minessa nämlich liegen. Lohnt sich wahrscheinlich nicht. Auf dieses ganze Geld in dem Umzugskarton legt Minessa Dokumente, Rechnungen und Safebags drauf, zur Tarnung. Safebags sind Sicherheitstaschen aus Plastik, so ein bisschen wie die am Flughafen, nur deutlich größer und dicker. Dann klebt Minessa den Karton zu. Der sieht jetzt genauso aus wie alle anderen Kartons, die ins Archiv gebracht werden. Also für die Leute, die da arbeiten, ist das erstmal nicht auffällig. Das ist ganz normal. Den Karton trägt sie in die Schleuse zur Garderobe.
Ja, dann habe ich den Karton da abgestellt in den Zwischenraum, habe meine Jacke angezogen und meine riesen Yogatasche mitgebracht, wenn ich immer zum Yoga oder zum Sport gehe. Die habe ich ja mit Handtüchern voll gemacht, dass es wohl voluminöser aussieht. Habe die schwarze Tasche mit, den riesen Karton. Dann bin ich raus und da ist wieder so ein Vorraum und gleich links ist der Keller. Und dann bin ich gleich in den Keller runter, ganz nach hinten gelaufen. Das sind ja halt wirklich auch Wege, das ist nicht lang.
Und dort im Archiv packt sie dann das Geld aus dem Karton in ihre Yogatasche um.
Und hab schnell die Handtücher raus, das Geld rein, Handtuch drüber zugemacht. Und es war sehr schwer, sehr schwer. Ich glaube um die 10 Kilo, 12 Kilo waren es, ich weiß nicht mehr genau.
Die Handtücher und den Karton schmeißt sie im Keller in die Ecke. Dann nimmt sie die Sporttasche auf ihre Schulter und geht so schnell wie möglich nach oben.
Und dann, wenn du rausläufst, also aus der Tür vom Keller, läufst geradeaus, links ist die Pforte da, wo sich alle anmelden müssen. Und rechts ist der Ausgang und ich habe eine PIN, wo ich raus kann und meine Karte. Und gerade da steht der, der an der Pforte arbeitet, wollte gerade rauchen.
Was ist, wenn der Kollege jetzt merkt, dass in ihrer Sporttasche gar keine Yoga-Klamotten und Handtücher sind, sondern 1,25 Millionen Euro? Was ist, wenn man ihr ansieht, wie angespannt sie ist? Der Typ spricht Vanessa an.
Und sagt zu mir, na, Feierabend. Ich wollte, Und ich wollte, ja. Und er sagte, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Ich wollte gleichfalls.
Okay, gerade noch mal gut gegangen für Vanessa.
Bin eingegeben, raus. Und die nächsten zwei sitzen draußen, wo Pause machen.
Das sind die Kollegen, die Vanessa ja selbst gerade noch in die Pause geschickt hat. Was ist, wenn die jetzt checken, dass heute irgendwas anders ist?
Ah, gehst du, Miki? Ich voll, ja, ich gehe. Also, schönes Wochenende gleichfalls. Und dann bin ich vorgelaufen. Und dann, wo ich ums Eck bin, bin ich eigentlich eher gerannt. Also da ist mir wieder, da habe ich echt so ein... Da ging mir wirklich die Pumpe richtig.
Vanessa hat es geschafft. Sie ist draußen mit 1,25 Millionen Euro in ihrer Sporttasche.
Ich habe richtig mein Herz pochen gehört, also richtig, das war, ich weiß nicht, ob man das als Adrenalin bezeichnen kann oder nicht, aber das war halt so zwischen, boah, was machst du da und mach es und ja, du hast ein tolles Leben dann.
Aber ihre Probleme fangen jetzt erst richtig an. Okay, stopp mal ganz kurz. Bis hierhin ging das alles super schnell. Von dem Zeitpunkt, wo Vanessa das Geld in den Karton packt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie draußen ist, vergehen gerade mal 4 Minuten. Aber wie kann sowas passieren? Und vor allem so einfach, trotz Sicherheitsvorkehrungen, die es in so einer Geldtransportfirma gibt. Knackpunkt ist auf jeden Fall...
Die Chefin und ich, wir waren die Einzigen, die mit unseren privaten Taschen rein durften in unser Büro. Alle anderen mussten sich davor komplett also ihre Sachen abgeben und sie dürfen also einen durchsichtigen Beutel mit reinnehmen, wo Handcreme und keine Ahnung, was noch drin ist.
Also für die Mitarbeitenden gibt's da wohl strenge Regeln. Aber abgesehen von der Chefin ist Vanessa anscheinend die einzige Person, für die Sonderregeln gelten. Und das, obwohl sie damals erst seit 5,5 Monaten bei der Geldtransportfirma arbeitet.
Weil, wie gesagt, ich habe das Vertrauen ausgenutzt von meiner Chefin, die hat mir blind vertraut und auch mit den Arbeitskollegen hatte ich ein super Verhältnis, wirklich mit jedem. Und ja, meine Chefin hat mir halt blind vertraut, ich habe überall zum Tresor Zugang gehabt, zu allem. Da gibt's kein Kontrollieren, null. Da hätte jeder machen können, da kontrolliert dich keiner. Du gehst da raus, fertig. Und das, du musst dir das so vorstellen, in dem Raum sind Millionen. Du drehst dich, du guckst, überall ist Geld. Es sind 100.000 Millionen Kameras, aber was bringen dir die Kameras im Nachhinein, wenn dich keiner kontrolliert? Sorry, verstehst du, was ich meine? Dich kontrolliert keiner. Ich sag's dir ehrlich, wenn das Geld nicht so schwer gewesen wäre oder wenn ich hätte noch mehr eingepackt.
Wie kann es sein, dass so ein Diebstahl anscheinend so einfach möglich ist? Wir haben die Geldtransportfirma mit den Aussagen von Vanessa konfrontiert. Sie antworten schriftlich, Zitat, wir agieren in einem sehr sensiblen Umfeld. Sicherheit hat oberste Priorität. Natürlich prüfen wir deshalb kontinuierlich interne Prozesse und Sicherheitskonzepte und nehmen unter Umständen Anpassungen vor. Zitat Ende. Zu internen Abläufen und dem Tathergang sagt die Geldtransportfirma, dass sie keine Auskunft geben kann. Aber was bringt Vanessa überhaupt dazu, offenbar aus dem Nichts heraus so viel Geld zu stehlen, also eine so heftige Straftat zu begehen? Vielleicht müssen wir einfach mehr über sie wissen. Bisher kennen wir ja nur so ein paar Basic-Sachen über sie. Zeit, sie besser kennenzulernen. Vanessa ist ja in Stuttgart geboren und aufgewachsen. Ihre Eltern kommen aus Bosnien.
Ich habe einen Zwillingsbruder, eine ältere Schwester. das Verhältnis war zu meinem Bruder gar nicht gut, auch zu meinen Eltern nicht. Bin mit 18 ausgezogen.
Minessa fängt eine Ausbildung zur Goldschmiedin an und bricht die dann aber ab. Warum? Ihr Ausbildungsgehalt reicht nicht für eine eigene Wohnung.
Ja, da habe ich angefangen, in Gastronomie zu jobben und habe dann diverse Restaurants geleitet, gemanagt, bis ich einen Bandscheibenvorfall bekommen habe.
Minessa sucht sich einen neuen Job im Supermarkt und kellnert nebenbei am Wochenende. Und da lernt sie einen Kumpel kennen.
Ihn habe ich gekannt und er hat zu mir gesagt, wir haben uns immer wieder unterhalten, haben Smalltalks geführt. Und hat er mir gesagt, ja, warum fängst du nicht bei an zu suchen, nochmal den Backoffice und wie lange willst du das hier noch machen? Ja, und dann habe ich mir gedacht, ich schicke mal einfach eine Bewerbung ab. Just for fun. Die Frau hat mich dann eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Es war alles super. Zwei Wochen später hat sie gesagt, ja, wir werden sie einstellen. Und mir hat es auch richtig Spaß gemacht. Ich habe mich wirklich jeden Morgen gefreut, ins Geschäft zu gehen, weil einfach Kollegen super waren. Ich habe mich wirklich mit jedem dort mega verstanden.
Minessa arbeitet jetzt also bei der Geldtransportfirma. Beruflich läuft's, privat ist es in letzter Zeit eher so durchwachsen. Mit 26 lernt Minessa ihren zukünftigen Ehemann kennen. Die beiden sind glücklich, heiraten und Minessa will eine Familie gründen. Sie wird schwanger, aber verliert dann ihr ungeborenes Kind. Sie hat eine Fehlgeburt. Und ihr Mann ist wohl krankhaft eifersüchtig. 7 Jahre nach dem Kennenlernen lassen sich die beiden scheiden. Danach lernt sie einen anderen kennen, mit dem sie eine längere Beziehung hat. Minessa wird wieder schwanger, aber dieses Mal ist es eine Eileiterschwangerschaft. Heißt, sie verliert wieder ein Kind. Ungefähr 4 bis 5 Monate vor der Tat trennt sie sich von ihrem Freund. Die beiden haben trotzdem bis zur Tat engen Kontakt. Aber Minessa gibt nicht auf. Sie will weiterhin ihre eigene Familie gründen. Was müssen wir sonst noch über Minessa wissen? Ihre Chefin sagt später zur Polizei, ich kann sagen, dass sie auf einem hohen Niveau gelebt hat. Minessa hatte kein großes Vermögen vor der Tat, sondern sogar 200 Euro Schulden aus Handyverträgen. Aber wie konnte sie sich dann überhaupt so ein scheinbares Luxusleben leisten?
Ja gut, ich habe gut verdient auch und ich habe halt auch Nebenjobs gehabt. Und das heißt ja nicht, dass ich mir jetzt jeden Monat da Geld ohne Ende ausgegeben habe, sondern wenn ich jetzt eine Tasche haben wollte, die 2000 Euro gekostet hat, habe ich halt 2-3 Monate drauf gespart. Das ist ja nicht so, dass ich sage, so jetzt will ich die Tasche haben. Aber ich hatte ja auch, meine Ex-Freunde waren ja auch, hatten gut Geld und die haben mir dann auch mal Geschenke gemacht. Das ist ja nicht so, aber ich habe das meiste habe ich mir erarbeitet.
Wenn sie nicht gerade arbeitet, geht sie auch gerne mal mit ihren Mädels feiern oder mit Leuten von der Arbeit. Und eine Sache ist Minessa bei dem Thema Luxus, Feiern und Arbeiten sehr wichtig.
Ich lasse mir das nicht nachreden, ich wäre eine Luxusgöre oder wie auch immer, das bin ich gar nicht. Auch wenn ich meine Lippen aufgespritzt habe, mich da bis der gemacht habe, da, warum?
Das ist also die alte Minessa vor der Tat.
Also ich hatte ein recht gutes Leben, viele Freunde, ich bin viel gereist, auch ein super Job, also mir hat wirklich nichts gefehlt.
Okay, lass uns das nochmal kurz aufdröseln. Auf mich wirkt das so, als ob sie es nicht immer leicht im Leben hatte. Da gab es schon echt schwere Momente. Aber sie war auch fröhlich und sie hat sich auch gerne mal was gegönnt und hatte viele Freunde und Bekanntschaften. Aber warum würde sie das alles zurücklassen, nur um 1,25 Millionen Euro zu stehlen?
Manchmal kam es mir so vor, als ob sie mehrere Persönlichkeiten in sich hat. Mal war da dieses Kindliche, dann dieses Familiäre und manchmal dieses skrupellose Hässliche. Ich traue es ihr alleine zu. Sie konnte auch sehr verletzend sein gegenüber anderen Menschen.
Das erzählt eine Person, die Minessa gut kennt, der Polizei. Wir haben das nachsprechen lassen. Zurück zu dem Freitag, der später in Polizeiprotokollen minutiös rekonstruiert wird. Dem 14. Oktober 2022. Um kurz nach drei ist Manessa aus dem Gebäude raus und sie ist ab jetzt nicht mehr auf sich allein gestellt. Nur ein paar hundert Meter entfernt wartet jemand auf sie, ihr Komplize. Er sitzt in einem grauen Mercedes. Die Scheiben sind hinten abgedunkelt. Er wartet. Und dann, endlich, klingelt sein Telefon.
Da habe ich mein Handy raus, das Prepaid, und habe ihn angerufen und habe gesagt, es hat alles geklappt. Stehst du da? Sagt er, ja.
Manessa beeilt sich. Sie läuft zu dem Smart, mit dem sie am Morgen zur Arbeit gekommen ist.
Und da hatte ich ja noch ein paar andere Taschen. Bin in den Smart rein, hab die Taschen raus und hab den Autoschlüssel einfach in den Smart reingeschmissen.
Und dann läuft sie schnell zum Mercedes, zu ihrem Komplizen.
Ja, wo ich dann zu ihm zum Auto gerannt bin, habe ich mich wie im Film gefühlt und mich gefreut zugleich. Obwohl ich mich dann reingesetzt habe ins Auto und wir losgefahren sind, habe ich erst begriffen, was ich gemacht habe. Dann ist mir irgendwie so ein Film durch den Kopf. Was hast du gemacht? Das habe ich ihm aber nicht gesagt, das habe ich mir nur gedacht. Der war so happy.
Manessa sitzt jetzt hinten rechts auf der Rückbank. Der Komplize gibt Gas. Sie müssen weg. Schnell raus aus Stuttgart. So weit weg, dass sie niemand mehr kennt. Am besten ins Ausland.
Dann hat er gesagt, zehnmal, ich kann das jetzt nicht zählen, habe ich gesagt. Ich muss erst mal runterkommen und ich konnte es auch nicht wirklich zählen, weil das Auto war voll, ich saß hinten. Oberflächlich mal bin ich auf 1 Million, weiter habe ich nicht gezählt.
Während die beiden wegfahren, lässt Manessa alles hinter sich. Ihre Freunde, ihr Zuhause und auch jemanden, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Ihren Hund Muffin, ein kleiner Cocker Spaniel. Manessa ist jetzt nicht mehr die Mitarbeiterin einer Geldtransportfirma, die ab und zu mal feiern geht. Manessa ist jetzt kriminell. Zwischen all den Gedanken und Gefühlen, die Manessa jetzt auf dem Rücksitz im Auto hat, ist da vor allem eins.
Ja, also das war schon, Adrenalin war das richtig. Also ich habe immer geguckt, ob die Polizei da ist oder hinter uns fährt oder es war wirklich, waren unter Strom die ganze Zeit, war ich unter Strom und ich lag halt immer so hinten, dass man mich ja nicht sieht. Umso weiter ich weg war, umso entspannter war ich dann.
Die beiden sind schon eine Weile unterwegs und dann fällt dem Komplizen wohl noch was ein, was er unbedingt beseitigen will, erzählt uns Manessa. Ihr Handy.
Der hat es zerstört und dann auf so einem Rast, wo Toiletten sind, hat er das mal in so einen Abfalleimer reingeschmissen.
Jetzt auf der Autobahn geht's los, das neue Leben, von dem Manessa geträumt hat. Aber gleichzeitig fängt er auch was anderes an. Die Flucht. Und damit auch die Jagd. Was Manessa in dem Moment nicht kann, wir hier im Podcast aber schon, die andere Seite anschauen. Die Leute in der Geldtransportfirma sind noch in der Pause. Als sie zurückkommen, merken sie, dass Geld fehlt. Diese Zeugenaussage haben wir nachsprechen lassen.
Wir haben hierbei jeden Papiergeldbehälter umgedreht und überall gesucht. Da waren noch andere Behälter von der Frühschicht. Da war die Vermutung, dass eventuell zu viel dort hineingepackt wurde. Diese haben wir dann ebenfalls geöffnet und nochmal alles nachgezählt. Die waren aber alle korrekt befüllt. Daraufhin beschloss ich, dass ich meine Vorgesetzten verständige.
Die Chefin ist da gerade mit ihrer Lebensgefährtin in einem Restaurant. Sie fährt sofort los zur Arbeit und als sie da ankommt, sind 3,5 Stunden seit der Tat rum. Die Chefin hilft dann bei der Suche und kommt irgendwann auf die Idee, ey, lass doch mal die Überwachungskameras checken. Das hier ist nicht die echte Stimme der Chefin, aber ein Originalzitat.
Ich sah auf den Aufzeichnungen, wie die Dame an ihrem Arbeitsplatz eine größere Bargeldsumme in einen Umzugskarton steckte. Das Bargeld wurde mit diversen Gegenständen abgedeckt.
Mit Dame meint die Chefin natürlich Manessa, unter den Kollegen auch besser bekannt als Miki. Sie rufen die Polizei.
Also wo wir alarmiert worden sind, und den Fall übernommen haben. Da war es klar, wer die Täterin war. Man hat die Videos ausgewertet und die Überwachungskameras und die Leute, die kennen da ihre Mitarbeiter. Von daher war das relativ schnell klar.
Die Polizei weiß zwar schnell, dass Menessa das Geld gestohlen hat, aber wo sie ist, in der nächsten Folge.
Die Millionendieben. Eine ARD-Podcast-Serie, produziert von Das Ding vom SWR. Folge 1. Die Tat. Host: Jost Schmidt. Redaktion: Farah Losch, Joschka Murawek, Wiener Nuyen und Kirsten Tromnau. Komposition und Sounddesign: Benjamin Hien und Santiago Jaramillo. Dramaturgischer Support: Jakob Baumer und Laura Kschikala. Produktionsassistentin: Surya Maric. Technik: Jean-Pierre Massabo und Claudia Obrecht. Sprecherinnen und Sprecher: Lydia Wagner, Elias Buss, Lena Thiemann und Sophia Junginger.
Wenn ihr Lust auf True Crime habt, dann haben wir hier was für euch. Im Podcast sprechen wir über Mord, redet mein Kollege und ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer über wahre Verbrechen. Fischer ist einer der, ja, kann man sagen, heftigsten, profiliertesten Kenner der deutschen Justiz. Die beiden sprechen über Fälle, die nicht immer leichte Kost sind. Sie sind aber nie bluttriefend inszeniert, sondern es geht um das Juristische dahinter. Das zu sezieren. Was steckt hinter der Tat? Wie sind die Richter da eigentlich zu ihren Urteilen gekommen? Was hat das mit Recht und Gerechtigkeit zu tun? Und was sagt unser Umgang mit solchen Taten über uns aus und auch über unsere Gesellschaft? Sprechen wir über Mord, gibt es jeden zweiten Montag in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.